So, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Genau, also Sie wissen ja schon ein bisschen, um was es geht vom Telefon. Es geht heute darum, die Zahlungsbereitschaft zu testen, also einfach herauszufinden, welchen Preis Sie als fair empfinden für den Starbucks-Kaffee.
Heute wird mein Gehirn vermessen, mein Unbewusstes. Die Neuromarketing Labs in der Nähe von Stuttgart wollen herausfinden, was da so alles passiert. Ich fühle mich ein wenig wie im Science-Fiction-Film. Können die das wirklich? Meine Gedanken lesen? Meine heimlichen Wünsche messen? In Silicon Valley zumindest gilt unser Gehirn gerade als das nächste große Ding. Facebook, Google, Tesla-Chef Elon Musk, Microsoft, IBM. Sie alle haben eigene Forschungsprojekte. Dabei geht es um viel mehr als nur ums Geld. Das Gehirn ist nicht irgendein Organ. In Milliarden von Nervenzellen entstehen unsere Wahrnehmung, unsere Gedanken und Gefühle. Wer es schafft, das Gehirn zu lesen oder sogar zu manipulieren, besitzt ein gefährliches Werkzeug, um die Gesellschaft zu kontrollieren. Beginnt morgen, also Orwells 1984? Das ist die Radiodoku mit der Reihe Der nackte Mensch, Teil 2, das entblößte Gehirn. Ich bin Christiane Mietke. Längst haben wir uns ja daran gewöhnt, dass online jeder Klick, jeder Like, jedes Shopping-Profil gespeichert wird. Wir wundern uns nicht mehr über personalisierte Werbung oder Krankenkassen, die unsere Fitnessdaten speichern. Doch das ist erst der Anfang. Denn längst hat ein globales Wettrennen um neue Datenquellen begonnen. In der letzten Folge haben wir gezeigt, wie mit den Emotionen in unseren Gesichtern viel Geld verdient werden kann. Und Minute für Minute habe ich mir gedacht, krass. Nochmal krasser. Ich hätte nicht gedacht, dass es das schon gibt. Und doch gibt es immer noch eine Steigerung. Darf ich vorstellen? Die Datenquelle der Zukunft. Unser Gehirn.
Der große Vorteil ist eigentlich folgender.
Das ist der Geschäftsführer der Neuromarketing Labs, Kai Markus Müller.
Der große Vorteil ist eigentlich folgender, dass wir eine bessere Vorhersagekraft haben für das Verhalten von Menschen, weil wir die ganzen unbewussten Prozesse mitmessen, weil, in Anführungsstrichen, das Gehirn lügt nicht.
Während ich noch darüber nachdenke, wie ich mein Gehirn doch zum Lügen bringen könnte, setzt mir eine Mitarbeiterin eine EEG-Kappe auf den Kopf. Die sieht aus wie eine rote Gummibadekappe. Daran viele bunte Elektroden mit Kabeln dran. Mir wird mulmig. Was die wohl aus meinem Gehirn alles herauslesen können?
Da haben viele Probanden Angst, dass wir hier Gedanken lesen können. Also so gut ist die Neurowissenschaft noch nicht. Wir messen nichts auf Einzelprobandenebene. Das heißt, wir bilden immer den Durchschnitt über alle Probanden. Und schon von daher kann ich jetzt nicht Ihre Gedanken lesen. So, jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt schauen wir mal auf den Computerbildschirm, was die Elektroden tatsächlich messen. Und jetzt werden wir auch feststellen, ob sie vielleicht doch ein Zombie sind und gar keine Hirnaktivität haben oder ob alles normal ist bei ihnen.
Auf dem Bildschirm vor mir sehe ich viele gezackte Linien, die Millisekunden genau auf mich reagieren.
Das sind jetzt diese Linien von allen Elektroden. Wir haben 16 Elektroden eingestöpselt, deswegen sehen Sie jetzt hier 16 Linien. Und das zeigt jetzt eben, wie sich die Spannung ändert über die Zeit.
Beiße ich die Zähne zusammen, schlagen sie nach oben aus. Entspanne ich mich, glätten sie sich leicht.
Ich präsentiere Ihnen jetzt verschiedene Preise für eben diesen kleinen Becher Starbucks, den Sie vorher probiert haben. Und dann nach dem Preis kommt dann immer die Frage teuer oder die Frage günstig. Und Sie antworten dann einfach auf die Frage mit Ja oder Nein. Je nachdem, ob Sie eben diesen Preis als teuer oder als günstig empfinden.
Vor meinen Augen erscheinen viele Zahlen. 2,30 Euro, 3,90 Euro, 1,10 Euro. Ich klicke die rechte Pfeiltaste für zu teuer, die linke für zu günstig. Das ist die bewusste Ebene, das, wofür ich mich entscheide. Doch die Elektrodenkappe misst auch etwas anderes, wie ich die Preise unbewusst empfinde. Der Forschungsleiter Kai Markus Müller sagt, dass das EEG ein sogenanntes Mismatch-Signal anzeigt, wenn ich mit einem Preis nicht einverstanden bin. Mit anderen Worten, meine Gehirnströme ändern dann ihre Frequenz, ganz unabhängig davon, was meine Hand klickt. Mit dem bloßen Auge sehe ich das nicht. Die gezackten Linien auf dem Computer laufen gleichmäßig immer weiter. Und dann werde ich wieder abgeholt.
Jetzt sehen Sie hier von dieser Studie, an der Sie jetzt gerade teilgenommen haben, das gemittelte Ergebnis über die 40 Teilnehmer. Wir sehen jetzt hier eine Kurve, eine U-förmige Kurve. Auf der X-Achse sehen wir die verschiedenen Preise, die gezeigt wurden. Und da es jetzt bei 20 Cent, also einem eindeutig viel zu billigen Preis, ist die Kurve sehr niedrig. Dann steigt die Kurve an, bis sie ihr Maximum erreicht bei 2,40 Euro und fällt dann wieder ab.
2,40 Euro. So viel sind also die Studienteilnehmer bereit, für einen kleinen Becher Kaffee zu zahlen. Im Schnitt. Dabei war der Kaffee vor der Studie eigentlich billiger.
Meistens ist es eben so, dass mit der Methode höhere Preise rauskommen, weil es halt doch so ist, dass wir Leute einladen, die auch in die Zielgruppe passen. Und die möchten dann natürlich nicht zugeben, dass sie bereit sind, mehr zu bezahlen, weil sie befürchten, dadurch wird dann das Produkt auch tatsächlich teurer werden.
Spannend ist, dass die Neurowissenschaften prinzipiell in verschiedensten Studien nachgewiesen haben, dass sie sehr viel besser Verhalten vorhersagen können als Befragungen. Und zwar wurde das spannenderweise auch von universitären Studien belegt, die jetzt keine finanziellen oder keine marktwirtschaftlichen Interessen hatten. Zum Beispiel wurde in Atlanta eine spannende Studie gemacht, in der Teenager in den Hirnscanner gelegt wurden und denen wurden nagelneue Popsongs vorgespielt. Und dann hat man 4 Jahre gewartet und aus manchen Popsongs wurde in den nächsten 4 Jahren ein Hit und aus anderen wurde ein Flop. Und die explizite Aussage der Teenager hatte eine ganz, ganz schlechte Vorhersagekraft für den Erfolg der Popsongs. Aber die Aktivität im Belohnungszentrum dieser Teenager konnte relativ gut vorhersagen, ob der Popsong ein Hit wird oder ein Flop.
Nachdenklich verlasse ich das Labor. Wissenschaftlich ist Neuromarketing umstritten. Auch ein Lesen meiner geheimsten Wünsche und Gedanken war das nicht. Doch vielleicht ist das gar nicht wichtig. Die Gehirne verraten ihre Besitzer auch so. Sie liefern statistische Daten über unbewusste Einstellungen und Vorlieben. Daten, für die Marketingfirmen bereit sind, viel Geld auszugeben, unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Validität. Auch in Silicon Valley hat man diesen Zusammenhang begriffen. Nach dem Sharp Brain Index ist die Anzahl der Patente und Patentanmeldungen in den letzten 10 Jahren um 500% gestiegen. Vorne dabei sind Firmen wie Microsoft, Accenture oder IBM. Die erste Universität im Ranking der Patentanmelder ist die New York University auf Platz 19. Man könnte sagen, die Forschung ist aus den Universitäten in die Wirtschaft abgewandert. Und seit 2017 wissen wir, auch große Datensammelfirmen wie Facebook sind an unseren Gehirndaten interessiert. Ich sehe mir ein Video der Facebook-Entwicklerkonferenz an. Darin macht die damalige Forschungsleiterin Regina Dugan ein unheimliches Versprechen.
So, what if you could type? Stell dir vor, du könntest direkt mit deinem Gehirn tippen. Es klingt unmöglich, doch es steht unmittelbar bevor.
Mit den Gedanken E-Mails schreiben, ohne dass mein Gegenüber es merkt? Wer will so etwas nicht? Also her mit dem Device, so schlimm kann das mit dem Datenauslesen schon nicht sein. Nun ja, ganz so einfach ist es nicht. Noch ist die größte Hürde für die kommerzielle und massentaugliche Nutzung von Gehirndaten die klobige und oft zu ungenaue Technik. Kaum jemand setzt sich freiwillig eine klebrige Badekappe mit Elektroden auf den Kopf. Außerdem sind die Störsignale durch Kopfbewegung und Muskelanspannung groß. Facebook hat daher angekündigt, eine ganz neue Technologie zu entwickeln.
Together we have a goal of creating a system.
Unser Ziel ist es, ein System zu entwickeln, mit dem du 100 Wörter pro Minute direkt mit deinem Gehirn tippen kannst. So eine Technologie gibt es heute noch nicht. Wir werden eine neue entwickeln müssen und wir denken, dass das Optical Imaging die beste Methode ist. Es ist wahrscheinlich die einzige nicht-invasive Technik, die in der Lage sein könnte, die räumliche und zeitliche Auflösung zu liefern, die wir brauchen.
Auch Tesla-Chef Elon Musk lässt sich das Rennen um unsere Gehirne nicht entgehen. Doch er hält sich gar nicht lange auf mit non-invasiven Technologien, sondern plant gleich mit dem Chip im Gehirn. Ähnlich auch der Privatinvestor Brian Johnson, der 100 Millionen Dollar aus seinem Privatvermögen investiert. Durch gezielte Stimulation im Hippocampus soll der Mensch intelligenter werden, humorvoller, sexier. So die Vision.
When I contemplate the future of the human race,
wenn ich über die Zukunft des Menschen nachdenke, komme ich immer zu dem Schluss, dass wir unser Gehirn weiterentwickeln müssen. Nicht nur, weil wir dann Krankheiten heilen können, sondern weil wir unsere Fähigkeiten ausweiten müssen, um mit der künstlichen Intelligenz mitzuhalten. Ich hoffe, dass diese Technologie den Menschen verbessern wird. Um erfolgreich zu sein, müssen wir unser Betriebssystem upgraden. Wir müssen unser Gehirn optimieren, wie und wo wir können.
Egal wie groß das Versprechen, Daten werden bei all diesen Anwendungen gesammelt. Empfindliche, intime, unbewusste Daten aus unserem Gehirn. Und wenn man die dann mit anderen Datenpunkten verknüpft, dann kann man daraus noch viel mehr ablesen, als ich bisher dachte. Von wegen unbewusste Zahlungsbereitschaft für einen Becher Starbucks-Kaffee. Es kann tatsächlich ums Ganze gehen. Unsere Sexualität. Ich bin im Hochsicherheitstrakt einer psychiatrischen Klinik in Montreal in Kanada. Der Psychologe Patrice Renaud führt mich durch dunkle Gänge, über Metalltreppen bis in einen schwarzen Raum, genannt Le Cave, der Keller. Hier untersucht er die Gehirne von Schwerverbrechern.
So, yes, we're using psychophysiological signals.
Wir messen psychophysiologische Signale, um Verhalten und psychologische Zustände einschätzen zu können. Wir schätzen zum Beispiel ein, ob jemand pädophil ist, indem wir bestimmte Situationen simulieren und dann die physische Reaktion des Probanden messen.
Ein Mann wird hereingeführt, in Handschellen, höchste Sicherheitsstufe. Wer Patrice Renaud in seinem Keller besucht, ist verurteilter Sexualverbrecher, hat eine Frau vergewaltigt oder ein Kind. Patrice Renaud möchte wissen, was in seinem Unbewussten vorgeht, welche sexuellen Präferenzen so ein Mensch insgeheim hat. Drei unterschiedliche Datenquellen nutzt er für seine Diagnose. Die Erektion des Penis, die Augenbewegungen und die Veränderungen der Gehirnaktivitäten, wenn der Verbrecher einem nackten Avatar gegenübersteht. Der Mann wird vor eine riesige Leinwand gesetzt. Bevor es losgeht, muss er einen dünnen Ring über seinen Penis schieben. Dieser misst den Grad seiner Erektion. Eine Eye-Tracking-Brille auf dem Kopf des Mannes kontrolliert jeden Blick. Eine EEG-Kappe misst die Gehirnaktivitäten. Dann entfaltet sich auf der Leinwand eine Szene. Ein Avatar mit dem Aussehen eines Kindes rennt auf ihn zu und lächelt ihn schüchtern an.
Kinder spielen in einem Swimmingpool in der Nähe. Dir fällt ein kleines Mädchen auf, ungefähr 8 bis 10 Jahre alt. Sie läuft vom Pool weg und kommt auf dich zu. Du denkst darüber nach, wie sehr du sie gerne anfassen würdest.
Jetzt kommt es darauf an, wie der Proband reagiert. Wo schaut er hin? Ist er erregt? 80% der Männer haben Strategien, ihre Erektion zu unterdrücken. Doch hier kommen die Gehirnaktivitäten ins Spiel.
If more activation is seen in the left hemisphere,
wenn in der linken Hemisphäre des Gehirns mehr Aktivität beobachtet werden kann als in der rechten, zeigt dies, dass die betroffene Person Lust auf etwas hat, auf Essen, Sex, Drogen. Eine solche asymmetrische Aktivierung im Gehirn ist der Indikator für sexuelle Präferenzen. Wenn wir gleichzeitig noch die Erektion kontrollieren, gibt es kaum noch Unschärfen beim Interpretieren solcher Muster im Gehirn.
Bestimmte Muster in Gehirnströmen, um sexuelle Präferenzen zu analysieren? In Verbindung mit Augenbewegung und Erektion gilt das in Nordamerika als sehr valide. Gerichte erkennen die Messung in Gutachten an. Sie liefern einen wesentlichen Baustein bei der Entscheidung, ob ein verurteilter Verbrecher in Sicherungsverwahrung kommt oder nicht. Und Patrice Renaud sieht keinen Grund, warum eines Tages nicht auch kommerzielle Unternehmen solche Methoden nutzen könnten.
Solange Facebook oder eine andere Institution kontrollieren kann, was der Nutzer sieht und gleichzeitig seine Gehirnaktivität trackt, dann können sie ganz gut einschätzen, welche sexuellen Präferenzen der Nutzer wahrscheinlich hat.
Mir wird unheimlich. Um Gehirndaten schon heute zu nutzen, müssen Tech-Firmen wie Facebook nicht unsere Gedanken lesen. Auch technologische Wunder braucht es nicht. Es reichen oberflächliche Gehirnzustände in Verbindung mit all den anderen Daten, die es über uns gibt. Unsere Likes, unsere Klicks, unsere Shopping-Profile. Die Tech-Firmen müssen nur eine Technologie entwickeln, die wir ganz nebenbei gerne beim Surfen tragen wollen. Das funktioniert mit dem richtigen Versprechen.
So, what if you could type directly from your brain?
I think Facebook is absolutely positive.
Natürlich will Facebook unsere Gehirndaten haben.
In your brain data.
Das ist Steve Hoffman, ein Silicon Valley Investor.
They would love it. They've already built a data.
Die lieben sowas. Sie haben schon heute eine Datensammelmaschine gebaut, die so viele persönliche Daten einsaugt, wie sie nur kann. Sie verkaufen diese Daten, wo auch immer sie können. Das ist ihr Geschäftsmodell. Und wenn sie noch tiefer in uns eindringen können, werden sie das natürlich machen.
Gelingt es Facebook, Google oder Amazon, nur 1% ihrer Milliarden Nutzer mit diesem Versprechen zu fangen? Es wäre die größte neurowissenschaftliche Studie, die es jemals gab. Und allein diese unglaubliche Zahl könnte sie befähigen, Dinge aus unserem Gehirn auszulesen, von denen Wissenschaftler nur träumen. Muster, die selbst in hochintelligenten Algorithmen der Tech-Firmen bisher verborgen waren. Sogar Informationen, die selbst ich nicht über mich weiß. Einblicke in eine Welt der geheimen Wünsche und Ängste, die unser bewusstes Ich meist erfolgreich unterdrückt.
The big firms in the world, Facebook, Amazon, Google, all of these firms, where they're going.
Die großen Firmen dieser Welt, Facebook, Amazon, Google, sie alle bauen Datenbanken zum Vorhersagen von Verhalten. Firmen wie Amazon versuchen heute schon vorherzusagen, welche Produkte du bestellen wirst, bevor du es tatsächlich machst. Der nächste Schritt ist, selbst das Shopping aus deinen Händen zu nehmen. Sie wollen zu dem Punkt kommen, dass du noch nicht mal darüber nachdenken musst, was du gerne haben möchtest. Sie wollen es schon zu dir schicken, bevor du überhaupt weißt, dass du es wollen wirst. Es kommt einfach direkt vor deine Tür. Sie werden dazu all deine Daten kombinieren, deine Gehirndaten, deine Shoppingdaten, Informationen über deinen Aufenthaltsort und so weiter. Du kannst dann shoppen, ohne bewusst zu shoppen.
Shoppen ohne zu shoppen. Das ist die nächste Bastion. Der nächste Schritt der Tech-Firmen in unser Innerstes und damit das endgültige Ende dessen, was einmal Privatsphäre hieß. Klar, dass Regina Dugan seelenruhig verspricht, dass Facebook nicht an unsere Gedanken ran will. Warum auch, wenn alles andere schon so viel aussagt? Was aber passiert, wenn Facebook oder anderen Tech-Unternehmen das eines Tages gelingt? Dann können Tech-Unternehmen wirklich behaupten, uns besser zu kennen als wir uns selbst. Dann können sie uns Dinge verkaufen, von denen wir selbst nicht einmal wissen, dass wir sie eines Tages wollen werden. Die Amazon-Drohne bringt dann das neue iPad, ohne dass wir es überhaupt bestellt haben. Facebook zeigt uns einen besseren Partner, ohne dass wir uns vom Alten schon getrennt haben. Und Google hat uns schon mit unserem Traumarbeitgeber gematcht, ohne eine einzige Bewerbung. Egal, ob diese Daten nun immer stimmen oder nicht, werden viele Menschen anfangen, an sie zu glauben. Sie werden diesen scheinbar objektiven naturwissenschaftlichen Messungen ihres Innenlebens mehr vertrauen als ihrem eigenen Gefühl. Obwohl die künstlichen Intelligenzen also Fehler machen werden, Sie werden einen Einfluss auf uns haben. Auch wenn sie unsere Emotionen, Gedanken, Handlungen eigentlich erstmal nur widerspiegeln sollen, werden sie dadurch auch selbst zu Akteuren, die eben diese Emotionen, Gedanken und Handlungen selbst hervorrufen. Das gilt besonders, wenn es nicht mehr nur um Werbung geht, sondern alle anderen Lebensbereiche erfasst werden, wie beispielsweise in China. Nach einem Bericht der South China Morning Post tragen seit einer Weile einige Mitarbeiter einer Elektronik- und Kommunikationsfirma besondere Arbeitskleidung. In den Mützen ihrer Uniform sollen sich EEG-Sensoren befinden, die ihre Gehirnströme messen. Mit diesen Daten können die Längen der Pausen optimiert, Workflows angepasst und die Effizienz gesteigert werden. Das Resultat? Angeblich eine Gewinnsteigerung um 315 Millionen Dollar seit 2014. Ein Interview zur Überprüfung dieser fantastischen Geschichte bekomme ich nicht. Auch der Artikel dazu ist inzwischen aus dem Internet verschwunden. Doch die Geschichte zeigt, ist eine Technologie einmal auf dem Markt, wird sie auch eingesetzt, unabhängig von ihrer wissenschaftlichen Validität. Für mich ist das der Anfang vom Ende der Gedankenfreiheit. Nicht erzwungen wie in einer Diktatur, sondern ein schleichender, freiwilliger Prozess. Nur entkommen werden wir ihm nicht. Wenn es eines Tages soweit ist, wir werden es wahrscheinlich für ganz normal halten. Das war die Radiodoku mit der Reihe Der nackte Mensch. Heute mit einer Sendung von Christiane Mietke über die kommerzielle Erschließung unseres Gehirns. In der nächsten Folge übernimmt hier mein Kollege Max Lebsanft.
Ja, in der Sendung geht es um die Durchleuchtung der Gene und wie kommerzielle Player das zu einem Geschäft machen wollen. Und unter anderem soll man sogar mit Hilfe einer Genanalyse abnehmen können.
Und funktioniert das wirklich?
Ja, also ich mache da selber gerade eine Genanalyse und wir werden sehen, was rauskommt. Ich bin selbst sehr gespannt.
Alle Folgen gibt es schon jetzt im Radio-Doku-Podcast unter bayern2.de/podcast oder einfach in der Podcast-App auf dem Smartphone abonnieren.